Heute mit der Sendung Euro statt D-Mark. Wozu braucht Deutschland noch die Bundesbank? Die D-Mark ist Geschichte. Seit dem 1. Januar 1999 gilt in Deutschland und in anderen Ländern der EU der Euro. Verantwortlich für die Entwicklung der gemeinsamen Währung ist die Europäische Zentralbank. Die Bundesbank, jahrzehntelang Hort der Stabilität und international hoch angesehen, hat mit der Einführung des Euros seine wesentliche Aufgabe verloren. Abgeschafft wurde diese Institution aber nicht. 9.700 Mitarbeiter zählt die Bundesbank heute noch. Aber was machen sie, außer über 3.400 Tonnen Gold zu wachen? Ist die Bundesbank noch von Bedeutung? Danny Partum über den Mythos Bundesbank und das Bemühen der Bundesbanker, Einfluss und Renommee zu behalten.
Eventuell, eventuell, führ ich dich heute aus, führ ich dich heute aus.
Mir ist so komisch, so mutig, ahn und vermutig, heute liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Duft.
Beschwingt sind die 60er Jahre in Deutschland. Liebeslieder haben Konjunktur. Marken wie Volkswagen, Bauknecht und Pfanny prägen das Lebensgefühl. Es herrscht Aufbruchstimmung. Wirtschaftswunderzeit.
Es ist der Beginn eines Mythos. Des Mythos Deutsche Bundesbank.
Sehr verehrter Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihr Vertrauen ehrt uns, Herr Bundesminister. Aber es verpflichtet uns auch, alle unsere Kräfte einzusetzen, um dem deutschen Volk eine gesunde Währung zu erhalten. Bei der Meisterung der auf die Bundesbank zukommenden Aufgaben wird alles darauf ankommen, dass Regierung und Notenbank gemeinsam und von dem gleichen Willen zur Unantastbarkeit der Währung beseelt handeln.
Karl Blessing, der erste Präsident der Bundesbank in seiner Antrittsrede im Januar 1958.
Die neu gegründete Notenbank will es besser mit der D-Mark machen als ihre Vorgängerin, die Reichsbank. Hitler hatte ihr abverlangt, massenhaft Reichsmark zu drucken, um den Krieg bezahlen zu können. Am Ende war die Mark nichts mehr wert, es gab zu viel davon. Dieser Spuk sollte sich niemals wiederholen.
Die Bundesbank schafft es tatsächlich, die neue Währung D-Mark zu etablieren. Sie wird sogar zur Weltreservewährung hinter dem Dollar. Das Nachkriegsdeutschland begründet auch darauf seinen wirtschaftlichen Aufstieg und ein neues Selbstbewusstsein. Die Bundesbanker werden für diese Leistung international geachtet.
Heute allerdings sind diese glorreichen Zeiten Geschichte. Das Jahr 1999 markiert die Wende für die erfolgreiche Bundesbank.
Es wird das neue Eurojahr begrüßt, das Feuerwerk knallt. Am Automaten hier hat sich auch eine lange Schlange gebildet. Und ich will mal ganz bescheiden nur 100 Euro haben. Der Vorgang wird bearbeitet, bitte warten. Und ich habe sie, meine ersten Euroscheine, wunderbar buntes Geld. Ich bin glücklich, endlich habe ich sie in Händen, meine ersten Euroscheine.
Ein Reporter auf Eurojagd in der Nacht zum 1. Januar 1999. 11 europäische Länder haben sich für die Einheitswährung Euro entschieden. Die Verantwortung dafür übertragen sie der neu gegründeten Europäischen Zentralbank. Die EZB, wie sie kurz heißt, ist in wesentlichen Teilen eine Kopie der Bundesbank. Dafür haben die Frankfurter selbst gesorgt. Und ihr damaliger Präsident Karl Otto Pöhl. Der Volkswirt und ehemalige Journalist erzählt 2006 im Bayerischen Rundfunk.
Der Vorschlag kam von der Bundesbank. War nicht nur meine Idee, sondern auch meiner Mitarbeiter. Und es war auch weitgehende Anlehnung an das Bundesbankgesetz. Aber man muss sagen, dass das Statut der Europäischen Notenbank weitergeht als das Bundesbankgesetz. Zum Beispiel steht im Bundesbankgesetz nichts über die Preisstabilität, ja. Es steht nur, die Stabilität der Währung muss gesichert werden. Das kann nämlich auch heißen und sollte auch heißen, das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Während in dem Statut der Europäischen Notenbank nur von Preisstabilität die Rede ist. Das ist also ein Unterschied. Ich habe immer geglaubt, dass die Währungsunion ein Zukunftsprojekt bleiben würde. Für Deutschland ist ja doch die Aufgabe der D-Mark, die Aufgabe der Bundesbank, ein so schmerzlicher Schritt gewesen eigentlich, dass ich mir das nicht habe vorstellen können.
Der schillernde Turm der Europäischen Zentralbank, der Hüterin des Euro, ragt mitten im Finanzzentrum Frankfurts in den Himmel.
Die Zentrale der Bundesbank dagegen residiert in gebührender Distanz auf einer Anhöhe im Nordwesten Frankfurts, die EZB immer im Blick. Das 13-stöckige Bundesbankgebäude steht inmitten eines Parks an einer belebten Straße. Das Gebäude ist ein dreigeteilter, schlicht grauer Bau mit hohen Fenstern. Stille herrscht im gewölbeähnlichen Foyer. Im obersten Stock liegt der historische Sitzungssaal, in dem einst der 17-köpfige Zentralbankrat der Bundesbank allein die deutsche Geldpolitik gesteuert hat. Der Saal liegt verwaist.
Der Bundesbankvorstand besteht heute aus 2 Präsidenten und 4 Vorständen. Sie tagen im kleinen Saal nebenan. Seit die EZB die geld- und währungspolitische Linie vorgibt, bleibt für sie das Kleinteilige. Die Aufgaben beschreibt der Vizepräsident der Bundesbank, Professor Franz Christoph Zeitler.
Die Bundesbank hat ja 5 Kernaufgaben. Eine davon ist die Mitwirkung an der gemeinsamen Geldpolitik, die vom Eurosystem festgelegt wird. Darüber hinaus haben wir aber auch Aufgaben im Bereich der Bargeldversorgung, im Bereich des Zahlungsverkehrs. Wir haben Aufgaben in der Bankenaufsicht und in der Finanzstabilität. Und soweit hier die Entscheidungen nicht schon vorgeprägt sind durch europäische oder EU-Richtlinien, trifft die Bundesbank in diesen Bereichen ihre Entscheidungen. Etwa wenn es im Bargeldbereich geht, um die Filialstruktur, etwa wenn es um Einzelfragen geht, wie wir in den europäischen Ausschüssen, in den Committees des Eurosystems auftreten, dann werden diese Richtungsentscheidungen auch im Vorstand vorbesprochen. Alle 5 Kernbereiche der Notenbank sind wichtig, aber die Identität der Bundesbank ist nach wie vor ihre Mitverantwortung für die Stabilität der gemeinsamen Währung, für die Stabilität des Euro. Und dies nicht nur kurzfristig, sondern generationenübergreifend, dass sich die Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen können, dass der Geldwert gesichert bleibt.
Für diese Identität der Bundesbank tritt öffentlich ihr Präsident ein.
Seit 2004 ist das Axel Weber, Professor und Volkswirt. Als Notenbankpräsident eines Eurolandes ist er automatisch Mitglied im höchsten Entscheidungsgremium der Europäischen Zentralbank, dem EZB-Rat. Alle 16 Euroländer haben dort jeweils eine Stimme. Auch Deutschland hat nur eine, neben den 6 Direktoren der EZB.
2-mal im Monat, jeweils donnerstags, tagen die 21 Männer und eine Frau.
Sie sprechen dann über die wirtschaftliche Lage in Europa und der Welt und die Preisentwicklung. Abschließend legen sie den Leitzins fest, mit dem die Notenbanken die Inflation steuern. Oder beschließen Eingriffe, um den Euro zu stützen. Bundesbankvize Franz Christoph Zeitler begleitet Axel Weber in diese Sitzungen. Mitsprache hat er nicht.
In der Geldpolitik ist der Präsident unabhängig in seiner Entscheidung im EZB-Rat und in seiner Mitwirkung im EZB-Rat. In vielen Fällen ist es allerdings sinnvoll, vorher das Gespräch mit dem Vorstand und auch mit den leitenden Mitarbeitern des Hauses zu suchen. Deshalb findet vor jeder Sitzung des EZB-Rats eine Vorbereitungssitzung in der Bundesbank statt, an der die einzelnen Vorstandsmitglieder, aber auch die Vertreter der betroffenen Zentralbereiche, also praktisch der Hauptabteilungen der Bundesbank, beteiligt sind.
14 Zentralbereiche unterhält die Bundesbank in Frankfurt. Dazu gehört die Abteilung Statistik, Märkte und Personal.
Vizepräsident Zeitler unterstehen als Jurist die Schlüsselbereiche Banken- und Finanzaufsicht und Recht. Präsident Weber ist für Volkswirtschaft und Kommunikation zuständig. Und auch das Forschungszentrum berichtet direkt an ihn. Seit dem Jahr 2000 leitet Heinz Herrmann diese Abteilung.
Naja, in der Bundesbank müssen wir vor allem unseren Präsidenten briefen. Die Themen kommen zum Teil vom Vorstand, die kommen von den Vorgesetzten, die kommen aber zum Teil auch von den jungen Forschern, die Ideen entwickeln. Und wir haben 10 Arbeitsgruppen, wir haben Mitarbeiter, die sich über makroökonomische Fragen interessieren. Zum Beispiel, ist es für Staaten interessant, wenn sie überschuldet sind, in Inflation zu flüchten oder nicht. Unsere Arbeiten werden in einer ersten Stufe als Diskussionspapiere veröffentlicht. Sie werden dem Vorstand vorgelegt und dann in einem zweiten Schritt zielen wir darauf ab, diese Papiere dann in Fachzeitschriften zu veröffentlichen.
25 Wissenschaftler forschen fest am Zentrum. Etwa 80 Gastprofessoren zieht es zeitweise in die geschichtsträchtige Notenbank. Natürlich versucht die Bundesbank auch mit ihrem Wissenschaftsteam, ihren Ruf international aufrechtzuerhalten. Heinz Hermann selbst sieht sich ganz in ihrer Tradition.
Ich denke schon, ich bin Bundesbanker, ich bin seit 1980 in der Bundesbank. Ich denke, der Geist der Bundesbank in den 1980er Jahren ist der gleiche wie im Jahre 2010. Stabilitätspolitik ist ein zentraler Grundpfeiler unserer Volkswirtschaft. Finanzstabilität ist dazugekommen.
Eine exakte Wissenschaft ist die Stabilitätspolitik allerdings nicht, so wie Physik und Chemie. Sie ist eine Kunst des Abwägens und eine Frage der Denkschule.
Die Bundesbank legitimiert ihr Handeln seit jeher durch die Geldmengentheorie. Sie besagt, Notenbanken können die Menge an Geld in einer Volkswirtschaft indirekt über den Leitzins steuern. Ist zum Beispiel zu viel Geld im Umlauf und die Warenpreise steigen, erhöhen Notenbanker den Leitzins und stoppen die Inflation.
Entwickeln sich die Preise moderat, ist alles gut, so das Credo von Bundesbank und EZB. Dieses Denken kritisiert Professor Karl-Heinz Brodbeck von der Fachhochschule Würzburg. Der Wirtschaftsethiker hält Vollbeschäftigung und Wachstum für wichtiger. Er bezeichnet die Geldmengentheorie für überholt, weil ihr eine doppelte Hypothese zugrunde liege.
Erstens, man kann die Geldmenge überhaupt sinnvoll definieren und messen. Zweitens, man kann diese Geldmenge durch die Zentralbank kontrollieren. Beide Voraussetzungen haben sich in der Praxis dann als nicht haltbar erwiesen. Die genaue Definition der Geldmenge, da hat man doch so viel seit der Finanzkrise gelernt, dass man diese Größe gar nicht erfassen kann. Der Punkt ist folgender: Wenn man diese Philosophie vertritt, dass man die Geldmenge kontrolliert, dann hängt man einer Schule an, einer ökonomischen Schule, das ist der sogenannte Monetarismus. Dieser Monetarismus sagt, dass die Wirtschaft an sich eigentlich nicht vom Staat wesentlich beeinflusst werden kann, dass die Märkte eigentlich stabil sind und man könne nie klüger sein als die Märkte und dass deshalb die Aufgabe nur darin bestehe, auf Preisstabilität zu achten. Alles andere sei keine Aufgabe.
Inflation hinnehmen zugunsten von Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum? Für Bundesbanker steht das nicht nur wegen ihrer Überzeugung nicht zur Debatte. Sie wollen auch nicht in den Geruch kommen, Politikerwünschen zu dienen. Das Bundesbankgesetz sieht ihre Unabhängigkeit vor. Die hat aber Grenzen.
Ausgerechnet ein auch international renommierter Bundesbankpräsident muss das erfahren. Er gerät mit Kanzler Helmut Kohl in Konflikt. Karl Otto Pöhl lehnt es 1989 ab, die D-Mark rasch in der DDR einzuführen. Kohl habe das nicht gekümmert, erzählt Pöhl 2006 im Bayerischen Rundfunk.
Am selben Tag, als ich in Ost-Berlin war und dort also öffentlich gesagt habe, Währungsunion ist eine Fantasie, ja, völlig unmöglich. Am selben Tag haben in Bonn die Vorsitzenden der drei Koalitionsparteien beschlossen, der DDR eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion anzubieten. Ich fühlte mich schon düpiert, ja, das hat mich schon, das war vom Stil her, war das nicht in Ordnung. Die Bundesbank hätte man zumindest vorher mal fragen können. Und ich bin dann nach Bonn gefahren. Am nächsten Morgen war Kabinettssitzung. Es hat gar keine große Diskussion stattgefunden, wie das nun gemacht werden sollte mit der Währungsunion. Ja. Ich habe dann noch ein paar Einwürfe gemacht, aber es wurde dann beschlossen, ohne große Aussprache eigentlich. Wie eine Lawine war das Ganze, ja. Da war überhaupt nichts mehr zu machen.
Kanzler Kohl geht sogar so weit, sich offen gegen den obersten Hüter der D-Mark zu stellen. Karl Otto Pöhl tritt letztlich zurück. Ein ungewöhnlicher Schritt für die üblicherweise diskreten Bundesbanker.
Dass Präsidenten und Vorstände der Bundesbank nicht frei von politischem Einfluss sind, wie sie das stets betonen, zeigt sich im Bundesbankgesetz im Paragraph 7. Zitat:
Die Mitglieder des Vorstands werden vom Bundespräsidenten bestellt. Die Bestellung des Präsidenten und des Vizepräsidenten sowie eines weiteren Mitglieds erfolgt auf Vorschlag der Bundesregierung, die der übrigen drei Mitglieder auf Vorschlag des Bundesrates im Einvernehmen mit der Bundesregierung.
Karl Klaasen, Präsident in den 70er Jahren beispielsweise, ist ein überzeugter Sozialdemokrat gewesen. Hans Tietmeyer steht der CDU nahe. Er arbeitete vor seinem Bundesbankspitzenamt zu Zeiten Kohls als Staatssekretär im Finanzministerium. Und Ernst Weltecke war in Hessen als SPD-Politiker Minister für Wirtschaft, Verkehr und Finanzen.
Die Präsidenten und Vorstände werden für 8 Jahre gewählt. Allerdings, jede Regierung der Eurozone ernennt einen Notenbankpräsidenten, der ihr genehm ist. Axel Weber ist seit 2004 Bundesbankpräsident und ein treuer Stabilitätstheoretiker. Mit Kritik an der Regierung Merkel hat er sich bislang nicht hervorgetan. Weber ist vor allem als Präsident aufgefallen, der die Bundesbank zurückstutzt. Mit Filialschließungen, Stellenabbau, Lohnverzicht.
Die Belegschaft der Bundesbank hat sich seit 2003 rasant verkleinert. In der Fläche, nicht in der Zentrale. Auf 9 Hauptverwaltungen und 47 Filialen hat der Vorstand das Netz seit 2003 bis heute ausgedünnt. Von 14.000 Stellen sind noch etwa 9.700 geblieben. Für Franz-Christoph Zeitler, den Vizepräsidenten, ist der Umbau ein Erfolg.
Es ist vielleicht im öffentlichen Dienst einmalig, dass eine Institution sich selber in einer Form reformiert hat, die zu einem Abbau von etwa 35% der Beschäftigten insgesamt geführt hat. Wir haben uns also erheblich verkleinert. Wir haben uns konzentriert auf die Aufgaben, die wir im Eurosystem haben.
Und das sind, neben der Mitsprache bei der europäischen Geldpolitik, vor allem Wirtschaft und Bürger mit Geld zu versorgen, den Zahlungsverkehr für die Banken abzuwickeln und die Kreditinstitute zu beaufsichtigen, darunter auch die Deutsche Bank.
Man könnte sagen, die Bundesbank ist die Bank für die Banken. Die Bundesbank ist jetzt, wenn man so möchte, halt einer der wichtigsten Filialen der EZB, aber wahrscheinlich nicht mehr.
Sagt Thomas Mayer. Er ist Chefvolkswirt der Deutschen Bank.
Eine Bank, die international operiert wie wir, arbeitet natürlich mit mehreren Zentralbanken zusammen. Also es ist nicht nur die EZB, die unser Geschäftspartner ist, es ist auch die Bank von England oder die Federal Reserve oder die Bank von Japan. Wir haben also Konten bei mehreren. Banken refinanzieren sich von der Bundesbank, das heißt also, sie holen das Geld von der Bundesbank ab.
Allerdings nicht unbegrenzt. Die Banken erhalten nur so viel Geld, wie sie mit der Europäischen Zentralbank ausgehandelt haben. Und wie viele Sicherheiten sie dafür bieten können. Die Zentralbank schreibt die Euro-Millionen dann den deutschen Banken auf deren Bundesbankkonto gut. Für einen Tag, einen Monat oder ein Vierteljahr. Und die Banken zahlen der EZB als Leihgebühr den Leitzins.
Etwa 10% dieser gutgeschriebenen Gelder heben die Banken als Bargeld ab, um ihre Automaten zu bestücken. Anlaufstelle ist zum Beispiel die Hauptverwaltung in Hamburg. Dort ist die 61-jährige Juristin Adelheid Seiler-Schuster Präsidentin.
Sie holen das bei uns ab in den benötigten Stückelungen. Allerdings nicht mehr selber, wie das früher der Fall war, sondern über Werttransportunternehmen. Wir haben in Deutschland doch noch einen sehr hohen Anteil am Bargeld. 2008, da wurden zahlenmäßig immerhin noch 82% aller Zahlungen und wertmäßig 58% aller Zahlungen mit Bargeld abgewickelt.
Pro Jahr durchlaufen mehr als 9 Milliarden Euro Geldscheine die Bundesbankzweigstellen. In Höchstgeschwindigkeit, so Präsidentin Seiler-Schuster.
Wir haben ja hier nun sehr teure und sehr, sehr hochleistungsfähige Maschinen stehen, die die Banknoten in jeder Stückelung gemischt verarbeiten können. Das heißt, die sortieren die Zellen, die sortieren nicht mehr umlaufsfähige Noten auf, die sortieren als Falschgeld erkannte Noten aus und sie formieren die auch schon wieder zu Päckchen und Paketen. Und diese Geräte können also im Durchschnitt bis zu 50.000 Banknoten in der Stunde verarbeiten.
Als noch mehrheitlich Frauen die Banknoten in den Filialen sortierten, schaffte die schnellste rund 18.000 Scheine am Tag. Die Maschine schafft 3-mal so viel in der Stunde. Auch deshalb stehen viele Zimmer in der Hauptverwaltung in Hamburg leer und wurden Filialen geschlossen.
Über die Geldautomaten landen die Euro-Millionen bei jedermann. Und per Überweisung und Kredit bei Unternehmen und Konsumenten. Die Europäische Zentralbank verdient daran und mit ihr alle nationalen Euronotenbanken und damit auch die Bundesbank. Denn die EZB berechnet den Kreditinstituten den von ihr festgelegten Leitzins. Der steht zurzeit bei 1%. Präsidentin Seiler-Schuster?
Ich glaube, wir haben schon noch durchaus alle Merkmale einer Bank. Wir führen zwar den Gewinn an den Finanzminister ab und er freut sich auch immer sehr, aber unsere Geldpolitik ist nicht von Gewinnerzielungsabsicht geprägt. Ansonsten wären unsere Notenbankzinsen sicherlich nicht da, wo sie heute sind.
Der Leitzins ist die Haupteinnahmequelle aller Notenbanken der Eurozone.
Die Bundesbank erhebt aber auch Gebühren für jedes ausgelieferte Geldpäckchen. und die Kreditinstitute müssen für das Abwickeln des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zahlen. Die Bundesbank stellt dafür die technische Plattform bereit. Letztlich führt sie jede privat oder geschäftlich getätigte Überweisung und Lastschrift im In- und ins Ausland aus. Erträge erzielt die Notenbank auch aus Devisen-, Gold- und Wertpapiergeschäften. Ausschließlich aus ihren eigenen Einnahmen unterhält die Bundesbank ihren Apparat. Steuergelder fließen keine. Nur Bund und Länder brauchen nichts zu zahlen.
Eine wichtige Dienstleistung, die die Bundesbank ebenfalls im Auftrag des Bundes kostenfrei erbringt, ist die Aufsicht aller deutschen Kreditinstitute.
Die Bankenaufsicht teilt sich die Bundesbank allerdings mit der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Sie gibt die Strategie vor und erteilt die Prüfaufträge. Die Bundesbank führt sie aus. Seiler Schuster?
Wir haben unsere Prüfer hier, unsere geschulten Bankenprüfer, die, wenn die BaFin eine Bankenprüfung anordnet, zu den Banken rausgehen und sich da, je nach Größe der Bank, mehrere Wochen aufhalten und die Bücher und sich die Unterlagen und alles zeigen lassen. Da ist zu unterscheiden zwischen Routineprüfungen, die regelmäßig gemacht werden, natürlich gestaffelt nach Größe und Bedeutung der Bank. Eine kleine Volksbank wird man nicht so häufig prüfen wie meinetwegen eine große Sparkasse. Aber es gibt auch noch Anlassprüfungen, das heißt, wenn es besondere Vorkommnisse gibt bei einem Institut, dann ordnet die BaFin auch Sonderprüfungen an.
Die Prüfer suchen nach Regelverstößen. Die BaFin schreibt den Geldinstituten ein umfangreiches, in europäischen Gremien ausgearbeitetes Regelwerk vor – zum Schutz von Bankkunden und der Wirtschaft. Zum Beispiel sollte die Höhe des eigenen Kapitals zum Umfang der Geschäfte passen und das Risikomanagement bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. So steht es in Verordnungen. Selten haben die Prüfer Regelverstöße gefunden.
Und doch waren die deutschen Kreditinstitute 2007 nicht gewappnet, als dem weltweit aufgeblähten Finanzsystem die Luft ausging.
Von Versagen will der Vizepräsident der Bundesbank, Franz Christoph Zeidler, der seit 4 Jahren für Aufsichtsfragen zuständig ist, aber nicht sprechen.
Zunächst wäre es eine Illusion zu glauben, man könne ein System von Regeln schaffen, das jede Krise verhindert. Man muss einfach nüchtern einräumen, dass die Wirtschaft in ihrer Geschichte immer auch sich mit Krisen auseinandersetzen musste und letztlich auch in Krisen gewachsen ist. Auch unser bestehendes Regelwerk zieht Erfahrungswerte aus früheren Krisen. Deshalb müssen wir auch einfach die jetzige Krise als Anlass zum Lernen nutzen. Die Krise hat gezeigt, dass das Regelwerk in bestimmten Bereichen ergänzungsbedürftig ist.
Die Antwort der Bundesbank auf die Systemkrise? Kräfte bündeln bei der Aufsicht und Anstrengungen intensivieren mit zusätzlichen Räumen und Mitarbeitern.
Anstelle einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, die sich mit allen Aspekten der Finanzstabilität beschäftigt, ist jetzt ein Zentralbereich gebildet worden, in dem die nationalen und internationalen Aspekte der Finanzstabilität behandelt werden. Also während die Bankenaufsicht mehr die Einzelinstitutsaufsicht macht, auch mit übergreifenden Analysen, ist die Makrosicht auf das gesamte System konzentriert im Bereich Finanzstabilität. Dieser Bereich soll auch sozusagen, was die Bundesbank angeht, den Unterbau liefern für den künftigen europäischen Systemic Risk Board, der sich mit Systemrisiken auseinandersetzen soll.
Dieser Europäische Ausschuss für Systemrisiken ist eine Idee der EU-Kommission. Sie bedeutet für die Bundesbank eine Chance, international nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.
Gegen die zunehmende Bedeutungslosigkeit der einst mächtigen Bundesbank wollten sich auch Union und FDP stemmen. Im Koalitionsvertrag kündigen sie an, der Bundesbank die Bankenaufsicht vollständig zu übertragen und die BaFin zu entmachten. Das Kompetenzgerangel der Institutionen hätte damit ein Ende. Allerdings ein schlechtes, sagt Karl-Heinz Brodbeck von der Fachhochschule Würzburg. Der Kreativitätsforscher und Wirtschaftsethiker fordert vielmehr eine wirklich eigenständige Aufsicht, entkoppelt von Bundesbank und BaFin.
Die BaFin ist schon keine demokratisch kontrollierte Behörde, was ja eigentlich absurd ist. Eine Kontrollbehörde fürs Finanzsystem sollte ja auch durch irgendeine demokratische Instanz kontrolliert werden. Sonst ist es ja völlig sinnlos. Ja. Wenn man das jetzt zusammenführt mit der Bundesbank, dann ist das, fast hätte ich jetzt gesagt, hätte man den Bock zum Gärtner gemacht. Denn was ist die Bundesbank? Es ist nach wie vor eine Bank. Ja. Sie vertritt primär Bankinteressen. In den USA ist das vollkommen eindeutig. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, auch von Personal. Auch einige Bundesbankchefs sind ja dann auch schön brav, wie der Karl Glasen, schön brav zur Deutschen Bank zurückgewechselt. Bei anderen, die haben andere ähnliche Funktionen übernommen, beziehungsweise zeigten immer eine sehr offene Sympathie zum Banksystem und eben nicht zur Gesamtwirtschaft. Also auch nicht im engeren Sinn zum Mittelstand und zur Industrie, sondern eben ganz konzentriert zur Finanzindustrie.
Dem amtierenden Präsidenten Axel Weber wirft Volkswirt Brodbeck beispielsweise vor, Bankinteressen zu vertreten statt Bürgerinteressen. Denn Weber wollte die Ergebnisse der jüngsten Bankenstresstests nicht veröffentlicht sehen.
Wer kontrolliert die Arbeit der Bankenaufseher? Eine sehr berechtigte Frage.
Gerade bei der Bankenaufsicht machen Bundesbank und BaFin alle Schotten dicht. Prüfberichte sind als Geheimdokumente eingestuft. Anfragen zu Bankdokumenten schmettern BaFin und Bundesbank ab. Das Informationsfreiheitsgesetz erkennen sie nicht an. Auch im Umgang mit Journalisten geben sich Bundesbank und BaFin zugeknöpft. Die Bundesbank gewährt Interviews nur nach hartnäckigem Nachhaken und nur unter der Vorgabe, verwendete Passagen gegenzulesen. Und bei der BaFin heißt es, keine Interviews.
Ein richtiges Staatsgeheimnis macht die Bundesbank um ihren wertvollsten Besitz, ihren Goldbestand. Vizepräsident Zeidler wird bei diesem Thema sehr einsilbig.
Sie werden nicht überrascht sein, dass ich hier zurückhaltend bin mit konkreten Angaben zu einzelnen Daten und Zahlen. Die Goldbestände der Bundesbank sind teilweise in Deutschland gelagert, zum anderen Teil aber auch an wichtigen anderen Goldhandelsplätzen.
Mit wichtigen Goldhandelsplätzen meint Zeidler London und Paris, besonders aber New York. Bestätigen will er das nicht. Nur einmal plauderte die Bundesbank über ihren Goldbestand. Anfang der 90er Jahre war das, gegenüber dem britischen Journalisten David Marsh.
3.407 Tonnen Gold besitzt die Bundesbank. Wert Ende 2009 rund 85 Milliarden Euro. Nur etwa 80 Tonnen, erfuhr Marsh damals, lagern in den unterirdischen Tresoren in Frankfurt. Keine führende Notenbank der Welt bewahrt so wenig Gold auf ihrem Gelände auf. Der Großteil der deutschen Goldbarren liegt bei der US-Notenbank Federal Reserve in New York. Kleinere Mengen lagern bei der britischen und französischen Notenbank. Warum die Bundesbank das Gold nicht nach Hause holt? Um sich mit den USA nicht anzulegen, wird vermutet.
Ich will das nicht, bitte um Verständnis, nicht weiter kommentieren. Es hat sich gezeigt, dass unsere Linie sich in der Vergangenheit hier bewährt hat.
Die Zukunft der Bundesbank ist ungewiss. Sie wird weiter sparen, Filialen schließen, outsourcen, um ihr Renommee kämpfen. Ihr Schicksal ist aber an den Euro geknüpft. Seit die Welt erkannt habe, womit Großbanken ihre Gewinne erzielen, sei international viel in Bewegung geraten, sagt der Volkswirt und Wirtschaftsethiker Karl-Heinz Brodbeck von der Fachhochschule Würzburg.
Was wir seit 2008 beobachtet haben, ist eine fundamentale Krise des weltweiten Geldsystems. Nun sind die Finanzmärkte in den letzten 20 Jahren so dereguliert worden, so schnell grenzüberschreitend ist Kapital unterwegs, dass das von keiner Notenbank mehr, diese gewaltigen Summen von keiner Notenbank mehr kontrolliert werden kann. Das heißt, uns steht eigentlich jetzt eine ganz andere Reform ins Haus. Wir brauchen eine vollkommen neue Weltwährungsordnung. Also da ist viel hinter den Kulissen an Diskussion. Und ich denke auch, wovon ich eigentlich ausgehe, dass wir früher oder später mit einer zweiten Finanzkrise zu rechnen haben, dann werden auch alle Länder gezwungen werden, so eine Lösung zu ergreifen. Der US-Dollar als dauerhafte Lösung für eine Weltwährung, diese Epoche ist vorbei. Das Thema Bundesbank versus EZB ist da eher nur noch eine Fußnote.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: Euro statt D-Mark. Wozu braucht Deutschland noch die Bundesbank? Eine Sendung von Dani Partum. Redaktion: Wolfgang Heinemann.